What's the difference between DIY and doing it yourself? It's the difference between a part-time passion and a full-time business. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker with a website that fits your unique vision and the business tools you need to succeed. Let your ideas flow with AI that guides you but keeps you in the driver's seat. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. It's time to turn your daydream into your dream job. Do it yourself. Go to Wix.com.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Pflege-Podcast. Und heute habe ich wieder eine ganz tolle Persönlichkeit hier zu Gast, die Frau König. Und ja, wir sprechen einfach heute über das Thema, wie hat sich die Pflege entwickelt? Vor allem, was machen Sie in Ihrem Pflegedienst, um die Qualität zu sichern? Da gehen wir heute so ein bisschen drauf ein. Sprechen dann kurz auch noch über den Kräftemangel. So, das ist mal ein grober Fahrplan für heute. Aber was mich immer am Anfang natürlich interessiert, wer sind Sie, Frau König? Und vor allem, was hat Sie dazu inspiriert, in der Pflegebranche zu arbeiten?
Ja, liebe Grüße aus Bamberg, ein herzliches Hallo. Wie gesagt, mein Name ist Sabine König und ich bin Krankenschwester. Und ich bin sozusagen ein Dinosaurier der Pflege, weil ich habe meine Ausbildung in den Jahren 75 bis 78 an der Universitätsklinik in Erlangen absolviert. Ich habe viele Jahre auch in leitenden Positionen in den Kliniken gearbeitet und habe mich dann 1995 aus persönlichen Überlegungen selbstständig gemacht mit einem Pflegedienst hier in Bamberg. Mhm. Und dieser Pflegedienst hatte von Anfang an zwei Leitphilosophien. Die eine war natürlich die Vereinbarung von Beruf und Familie. Mhm. Das hat dazu geführt, dass ich ganz, ganz schnell viele, viele Kolleginnen aus den Krankenhäusern bekommen habe, die mich kannten noch, aber die auch, Sie können sich nicht erinnern, aber 95 war die Vereinbarung von Pflege, von Beruf und Familie in den Kliniken überhaupt kein Thema. Da hat überhaupt keine Rücksicht drauf genommen. Und wir haben das von Anfang an angeboten und so haben wir ganz viele ganz tolle Kolleginnen und Kolleginnen aus den Kliniken bekommen. Wir haben uns dann und die zweite Philosophie war natürlich, dass Patienten in der Tagespflege heißt Kunden, alles aus einer Hand kriegen sollten. Das heißt, wir haben nicht nur einen Pflegedienst, sondern haben wir auch ein Homecare-Unternehmen. Mhm. Wir sind relativ zügig in die Schulbegleitung gegangen und haben uns dann auch standorttechnisch immer wieder verändert. Also Sie finden uns jetzt hier in Oberfranken an 5 Standorten und haben derzeit ungefähr so 640 Beschäftigte.
640 Beschäftigte, da haben Sie sich ja wirklich was sehr Großes aufgebaut, vor allem damals schon den Gedanken zu haben, ich biete Arbeitsbedingungen an, die dann auch im Endeffekt Mitarbeitende zu dem Zeitpunkt angelockt haben. Und das ist schon auch eine große unternehmerische Fähigkeit, dann darauf das gespürt zu haben, was braucht eigentlich mein Unternehmen, wie kann ich das aufbauen?
Ja. Ganz genau. Und natürlich auch immer die Qualität der Pflege, weil also das war uns schon von Anfang an auch ein großes Anliegen, dass pflegebedürftige Menschen, die zu Hause versorgt werden, also wir sind ausschließlich in der ambulanten Versorgung tätig und jetzt seit ein paar Jahren haben wir noch Wohngruppen, die aber auch einen ambulanten Status haben, dass diese Menschen wirklich eine hohe pflegerische Qualität bekommen.
Ja, absolut. Nee, klasse, finde ich gut. Und In den Jahren jetzt, Sie sind ja schon länger in der Pflegebranche tätig, da sind mir bestimmt viele Begegnungen auch über den Weg gelaufen, vielleicht mal unschöne, vielleicht mal ein bisschen schönere Begegnungen, aber welche Begegnung ist in Ihrem Berufsalltag besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet, habe ein bisschen darüber nachgedacht. Mhm. Und was mir wirklich nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, ist meine unsagbar gute Ausbildung. Also ich habe, wie gesagt, an der Chirurgischen Universitätsklinik in Erlangen meine Ausbildung gemacht. Und wir hatten da, jetzt muss ich es auch sagen, medizinische Kapazitäten, Koryphäen, die uns unterrichtet haben, die uns gut unterrichtet haben. Und ich habe durch diese gute Ausbildung so einen Wissensvorsprung gehabt, immer. Und das hat mich mein ganzes Berufsleben begleiten dürfen.
Ja, klasse.
Und deswegen finde ich, also eine gute Ausbildung, das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Und das Positive und auch das Negative. Wir hatten natürlich auch damals schon so alte Stationsdrachen, die diese Stationen geführt haben. Und da wusste man dann genau, so will man es nicht machen. Ja. Das war Ansporn genug. Wir haben aber auch ganz, ganz tolle Pflegefachkräfte, tolle Mediziner, an die ich mich sehr, sehr viele Jahre orientieren konnte. Und was mich sehr fasziniert hat in der Ausbildung, war dieser bunte Strauß an Einsatzorten. Wir haben damals schon überall, also wir waren in der Augenklinik, in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik, in der Kinderklinik, das waren wir damals schon. Das hat mich damals auch fasziniert, weil man sich dann nach dem Examen ja wirklich einen Einsatzort aussuchen konnte, wenn man Glück gehabt hat, damals gab es noch keinen Fachkräftemangel, der einem auch persönlich zugesagt hat oder wo man eine Leidenschaft für entwickeln konnte. Und was ich auch toll fand, war dieser Klassenzusammenhalt. Weil damals war es durchaus noch so, dass alle Schülerinnen in einem sogenannten Schülerwohnheim gewohnt haben. Und dadurch, dass man ja gemeinsam gewohnt, gegessen, gelernt, Freizeit, ist ein unheimlicher Klassenzusammenhalt. Und ich habe heute noch Kontakte, also wir pflegen das auch. Das war für mich eine ganz wertvolle Zeit.
Ja, spannend, spannend. Das hört sich sehr gut an.
Ja, so ein bisschen Internatsgedanke, Hanni und Nanni, ne? Aber es war wirklich, es wurde auch viel Unfug getrieben. Das ist das, was manchmal momentan denke ich, oh, machen die das eigentlich noch? Also wir haben viel Quatsch gemacht miteinander. Also es war eine tolle Zeit. Danach bin ich dann auf eine neurologische Intensivstation in Erlangen gekommen. Das war also meine Leidenschaft, kann man so sagen. Also ich habe unheimlich gerne mit Wachkoma-Patienten gearbeitet. Damals war die Forschung gerade so im Kommen, dass man gesagt hat, wo sind sie denn, wie kann ich sie erreichen, welchen Grad haben sie? Und also da bin ich dann das erste Mal auch mit Schädel-Hirn-Traumatisierten, die dann doch mit einer Langzeitpflege damals noch auf einer Intensivstation konfrontiert wurden. Und das hat mich auch durchweg geprägt durch mein ganzes Leben. Also ich habe mich meine ganzen beruflichen Jahre immer mit Menschen in Extremsituationen befasst. Das war so das, was mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Ja, was habe ich noch aufgeschrieben? Danach bin ich dann nach Bamberg gekommen und durfte da ein neues Krankenhaus mit aufbauen.
Wow, klasse.
Also ich musste erst noch ein bisschen in der Dialyse arbeiten im alten Krankenhaus. Das war ein Kulturschock, als ich von der Universität Erlangen dann in ein städtisches Krankenhaus gekommen bin, das was so in den letzten baulichen Zügen gerade lag. Aber 2 Jahre später durften wir dann umziehen in unser neues Klinikum. Und da durfte ich dann die Notaufnahme leiten und habe sie natürlich auch mit konzipiert. Das war eine interdisziplinäre Notaufnahme und habe sie auch sehr lange noch geleitet. Bis 1995. Und weil ich sehr gerne gestalte und aufbaue und immer was Neues machen muss, habe ich mich dann 1995 selbstständig gemacht.
Ja, klasse, klasse. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein sehr großer Erfahrungswert, wirklich eine Klinik von null mit aufzubauen. Es entstehen neue Prozesse, es kommen neue Techniken dazu, wo Sie bestimmt auch einiges mitnehmen konnten, auch bestimmt bis heute noch. Da interessiert mich immer gerade so, es gibt verschiedene Technologien, es gibt verschiedene Innovationen in der Pflege. Zum einen, um natürlich auch die Qualität kontinuierlich zu verbessern, aber auch um den Pflegekräften die Arbeit ein Stück weit zu erleichtern. Wie haben Sie das bei sich im Unternehmen geregelt? Was ist da so auf Sie zugekommen in den letzten Jahren, beziehungsweise was haben Sie dann auch umgesetzt?
Ja, spannend für mich, weil ich bin natürlich der absolute IT-Crack, wie Sie sich vielleicht vorstellen kann, anhand meines Alters. Es ist für mich schon immer wieder eine Herausforderung gewesen. Als ich angefangen habe, war Digitalisierung, das war überhaupt kein Thema. Wir haben schön unsere Stecktafeln an der Wand gehabt und unsere Bleistifte und unsere Kärtchen, mit denen wir gearbeitet haben. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, es gibt Momente, es gibt Tage, wenn wieder nichts funktioniert im Bereich IT, da wünsche ich mir diese alten Steckkärtchen oft wieder zurück.
Ja.
Weil wir haben natürlich jetzt in den letzten Jahren digitalisiert, selbstverständlich. Aber das ist hauptsächlich im Bereich Leistungserfassung, Tourenplanung, Dokumentation, Dienstplanung, also alles Administrative. Wo wir aber auch sehr stark von profitieren, und da möchte ich alle Pflegefachkräfte appellieren, diese Chance auch wahrzunehmen. Wir können ja Pflegehilfsmittel schon selber verordnen als Pflegefachkräfte. Und
Ja.
da hat natürlich die Entwicklung auch einen großen Sprung gemacht, gerade in Mobilisation, Transfertechniken, tolle Rollstühle. Bitte benutzen Sie die auch. Und also wir versorgen keine Patienten mehr, wenn wir nicht die richtigen Hilfsmittel auch zur Verfügung gestellt bekommen.
Ja, interessant, weil es ist tatsächlich jetzt gerade auch bei mir im Pflegeheim so, die Hilfsmittel, die sind da, tolle Lifter, tolle. Aber doch habe ich jetzt nicht bei mir im Pflegeheim, aber immer mal wieder von auch während meinen Weiterbildungen mitbekommen, die haben Hilfsmittel, aber die nutzen die nicht richtig. Weil es einfach, weil man im Gedanken hat, ja, jetzt lupfe ich mal kurz die Frau Müller aus dem Bett raus, weil es schneller geht, aber im Ende ist keine Zeit gespart und für den Rücken ist es auch nicht gut. Deswegen sind Hilfsmittel sehr wichtig auf jeden Fall.
Ja, also wir
Ja.
erleben auch jetzt so im häuslichen Bereich, dass die Pflegebedürftigen dann sagen, wie, sie wollen jetzt einen Lifter nehmen. Die Frau Müller, die macht das immer ohne Lifter.
Ja.
Also, ne, das ist mir doch viel sympathischer. Da muss
Ja.
man ein bisschen aufpassen und muss auch wirklich ja eine klare Linie fahren, sage ich jetzt mal. Und
Ja.
Hilfsmittel sind da, um zum Einsatz zu kommen, um nicht in der Ecke zu stehen.
Ja, richtig, richtig. Das ist ganz arg wichtig. Und Sie hatten auch jetzt gerade das Thema digitale Tourenplanung, digitale Leistungsabrechnung. Ist für mich immer ganz spannend, weil während meiner Ausbildung zum Altenpfleger war ich auch 8 Wochen bei einem ambulanten Dienst tätig. Und da war es klassisch noch mit der Stecktafel. Das ist jetzt auch, ja, das ist noch nicht so lange her. Das war, glaube ich, 2012, 2013, als ich da im Außeneinsatz war. Wie sieht denn sowas aus jetzt gerade bei Ihnen im ambulanten Dienst?
Sie meinen die digitale
Ja,
Tourenplanung.
genau.
Genauso wie man sich das vorstellt. Die Touren werden digital geplant, werden dann auf den mobilen Datenträger übertragen.
Okay.
Oder, und die Pflegekraft fährt dann nach dieser Tour, die ihr auf dem Handy angezeigt wird. Aber jetzt haben wir wieder einen Totalausfall seit heute Morgen um 9.
Okay,
Das
oh.
heißt, wir nehmen die Tourenpläne von letzter Woche und drucken sie aus und bearbeiten sie händisch. Und das
Ja.
ist das, was ich dann wirklich auch der gesamten IT-Branche mal hinter die Löffel schreiben möchte. Sowas geht nicht. Also
Ja.
da können Sie Tickets ziehen, noch und nöcher, bis dieser Fehler dann wieder behoben ist. Das dauert einfach. Und das
Ja.
kostet uns so viel Zeit. Und
Ja,
deswegen
glaube ich.
sagte ich eingangs, manchmal wünsche ich mir meine alte Stecktafel wieder zurück, weil das war schneller.
Ja, nee, das ist natürlich der Nachteil von der Technik, aber wenn man dann trotzdem noch ein Backup hat, ist natürlich eine große Zeitherausforderung, so wie auch alle Pflegeunternehmen oder fast alle Probleme haben, dass die Kostenträger nicht rechtzeitig zahlen, dass man da auf viel Geld sitzen bleibt, was für Sie als Unternehmerin natürlich auch ein Stück weit eine hohe finanzielle Belastung ist, weil Sie müssen Gehälter zahlen etc. Und so ist es natürlich auch mit dem, ich nenne es jetzt nicht Fachkräftemangel, sondern Pflegekräftemangel, den wir haben. Das lässt sich auch nicht so schnell ändern. Und da brauchen wir Lösungen von vielen Seiten. Aber wie gehen Sie jetzt bei sich im Unternehmen mit der Herausforderung von dem Pflegekräftemangel um?
Ja, das ist natürlich eine Herausforderung. Wir waren bis vor, ich würde jetzt mal so 5 Jahren, haben wir eine hundertprozentige Fachkraftquote gehabt. Das war,
Wow.
da waren wir natürlich auch in der Lage, pflegerisch eine sehr hohe Qualität abzuliefern. Aber auch
Ja.
die Zeiten sind bei uns natürlich längst vorbei. Und wir haben sehr, sehr gute Pflegehilfskräfte. Sie sind jetzt aus Baden-Württemberg. In Bayern
Ja.
sind es einjährig Ausgebildete. Und wir haben durchaus sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Es ist natürlich ein politisches Problem. Also ich selber bin ja seit 25 Jahren berufspolitisch engagiert. Und ich finde einfach, dass die Attraktivität des Berufsstandes aus der Berufsgruppe raus positiver dargestellt werden muss. Das ist mir ein großes Anliegen, weil es wird immer furchtbar viel geschimpft, also jedenfalls in Bayern, es wird furchtbar viel geschimpft, aber keiner packt die Sachen mal so richtig an.
Ja.
Das heißt, wir haben überhaupt keine Lobby, um, wenn man sich das mal überlegt, dass Pflege eine der größten Berufsgruppen in Deutschland ist. Und Pflege kann halt nicht jeder. Das ist unmöglich. Also wir hatten zum Beispiel in Bayern, dass alle Lastwagenfahrer, die nicht mehr Lastwagen fahren konnten, die wurden dann zur Pflegefachkraft umgeschult.
Okay.
Da hat man dem Beruf nichts Gutes mitgetan. Das heißt, es liegt doch an uns selber, diese Attraktivität auch darzustellen. Nicht, sondern mal zu sagen, hey, ich habe einen tollen Job. Ich mache wirklich gute Arbeit. Und und ich denke, da muss sich jeder mal hinter seine Löffelchen packen und denken, was kann ich denn tun? Was kann ich? Ich kann nicht erwarten, dass andere Berufsgruppen für meinen Beruf was tun. Das kann ich nur selber erreichen.
Ja, absolut. Sie haben es angesprochen. Das finde ich ganz arg wichtig, dass wirklich die Pflegekräfte mit stolzer Brust rausgehen und sagen, ich habe einen tollen Beruf, ich arbeite gerne in dem Beruf und ich möchte auch ein Stück weit was verändern. Natürlich gibt's, sind 95%, die mit der jetzigen Situation vielleicht nicht so zufrieden sind, aber dennoch ihre Arbeit machen. Aber es gibt immer noch die 5%, die was ändern wollen, die mit anpacken, die Lösungen vorschlagen und die vielleicht, wenn wirklich der Mut auch da ist, sich gemeinsam zu organisieren, egal jetzt in welchem Verband oder in welcher Gewerkschaft, gemeinsam auf die Straße zu gehen und für bessere Bedingungen zu kämpfen. Weil klar, das Gehalt, das ist in Ordnung, es hat sich jetzt auch über die Jahre her echt gut entwickelt, aber gerade auch die anderen Bedingungen, die von der Politik vorgegeben sind und die mehr Spielraum einfach bedarfen. Und das ist das Entscheidende.
Da kann ich Ihnen ein schönes Beispiel geben. Wir haben ja letztes Jahr das Tariftreuegesetz in Deutschland eingeführt. Und wir haben es jetzt nach 1,5 Jahre Verhandlung geschafft, dass wir diese Tarifpflicht auch von den Kostenträgern finanziert bekommen. Das heißt, ich habe jetzt 1,5 Jahre bin ich in Vorleistung gegangen, damit meine Angestellten das Gehalt bekommen, was ich ihnen zahlen muss, und musste aber jetzt 1,5 Jahre warten, um das refinanziert zu bekommen. Und deswegen sind sehr viele kleinere Unternehmen auch in die Insolvenz gerutscht, weil einfach die Refinanzierung nicht funktioniert. Und ich denke, wenn ich politischen Willen habe auf der einen Seite und als Pflegekraft begrüße ich das natürlich, das möchte ich ausdrücklich sagen, aber dann muss auch den Unternehmern die Möglichkeit gegeben werden, das zu refinanzieren.
Ja, absolut, absolut. Sehe ich genauso. Da hatte ich auch letztens ein sehr spannendes Interview mit dem Dominik Steinbrenner vom VDAB Baden-Württemberg. Und da ging es gerade um das Thema. Die hatten nämlich da auch eine Online-Petition, dass die Kostenträger doch endlich zahlen sollen.
Ja, genau.
Nochmal an der Stelle platziert. Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, Sie haben 640 Mitarbeitende, Beschäftigte bei sich im Unternehmen. Da ist bestimmt auch einiges los und Sie haben bestimmt ganz tolle Mitarbeiterfeste, kann ich mir vorstellen.
Das steht tatsächlich bei uns im Visit A bis Z unter H wie Humor. Und Fest, also F wie Festivitäten. Ja, wir feiern tatsächlich furchtbar viel und gerne. Also wir haben jetzt nächstes Wochenende unser Sommerfest. Und Klasse. Dann gibt es, die kleinen Teams machen auch sehr viel miteinander. Corona hat uns natürlich schon auch ein bisschen entfremdet, sage ich mal. Weil wir über verschiedene Standorte ja verteilt sind. Aber so seit einem Jahr fangen wir uns wieder und
schön.
Es gibt alles Mögliche. Es gibt vom Erntedankfest über Weihnachtsfest über jetzt Sommerfest. Also wir lieben es.
Ja, klasse. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man da Spaß hat. Wenn jetzt zum Beispiel eine Kollegin, eine Mitarbeitende von Ihnen, wo die Schwester vielleicht dabei ist, die jetzt noch in gerade vorm Schulabschluss steht, auf sie zukommt und fragt sie, ja, ich würde ja schon gern mal in die Pflege gehen, ich könnte mir da schon, ich würde mich da schon für eine Ausbildung interessieren, aber ich bin noch nicht so ganz sicher, weil ich auch in der Gesellschaft so negative Sachen höre. Was würden Sie der Schwester von Ihrer Mitarbeiterin sagen?
Ich würde ihr sagen, sie soll ein soziales Jahr machen.
Ja.
Weil über dieses soziale Jahr habe ich auch meinen Beruf gefunden. Ich wusste zwar schon immer, dass ich Krankenschwester werden will, aber ich wollte tatsächlich eigentlich Kinderkrankenschwester werden. Und dann hat mich das soziale Jahr auf die Kinderstation der Augenklinik in Erlangen getrieben. Und wenn ich eins wusste nach dem Jahr, Kinderkrankenschwester werde ich nicht. Und so bin ich dann, damals hieß das noch, in die große Krankenpflege gegangen. Und das war auch genau die richtige Entscheidung für mich. Also ich würde jedem Jugendlichen das wirklich empfehlen. Und ich meine, unsere Gesellschaft braucht es auch. Sie braucht engagierte junge Menschen. Und egal, ob die jetzt wehrpflichtig sind oder ein soziales Jahr machen, ist eigentlich egal. Aber ich glaube schon, dass es jedem gut täte, sich ein Jahr für die Gemeinschaft einzusetzen und dadurch auch zu wissen, was will ich, wo liegen meine Leidenschaften und was möchte ich gerne tun. Sie wissen selber, wie viel Auszubildende wir verloren haben, weil es keinen Zivildienst mehr gab. Das ist ja im Endeffekt das Gleiche. Und wenn ich das von den Jungs einfordere, denke ich, können das die Mädels genauso bringen und die sollen mal ein soziales Jahr machen.
Toller Tipp. Ich bin auch über ein FSJ, über ein soziales Jahr reingekommen in die Pflege. Ich wollte eigentlich nie in die Pflege gehen, und habe dann FSJ gemacht und bin dadurch dann, habe den Beruf kennenlernen dürfen und gesehen, wie schön der ist. Und für mich war relativ schnell klar, ich möchte in der Pflege, in der Altenpflege eine Ausbildung machen. Ja, klasse. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage, und zwar, wenn, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie könnten wirklich einen Tag lang alles entscheiden für die Pflege. Was würden Sie entscheiden?
Sehr gut. Ich dürfte alles entscheiden. Ich habe
Alles
alle
entscheiden.
Vollmachten. Ich habe
Ja.
alles. Also ich würde, was würde ich denn tun? Ja, also erstens mal würde ich die Refinanzierung sicherstellen. Das ist mir ein ganz großes Anliegen. Dann würde ich mir wünschen, dass ich mir die Leute besser aussuchen könnte, die diesen Beruf ergreifen. Weil dieser tolle Beruf, der hat auch tolle Leute verdient. Verstehen Sie mich nicht verkehrt, aber wir müssen uns einfach auch besser organisieren und uns die Menschen gut anschauen, die diesen Beruf ergreifen. Dann würde ich bessere Ausbildungsvoraussetzungen schaffen. Ich würde direkt ad hoc ganz, ganz viele Praxisanleiter beschäftigen, die es nicht gibt, das ist mir schon klar, aber ich darf mir ja alles jetzt aussuchen. Ja, und dann würde ich versuchen, der Gesellschaft klarzumachen, dass es ein gesundheitspolitisches, nein, es geht nicht ohne Pflege. Das würde ich versuchen, die Gesellschaft klarzumachen. Ja.
Klasse. Ja, schön, Frau König, dass Sie sich jetzt heute Zeit genommen haben, um ja, mit mir ins Gespräch zu gehen über die Pflege. Ich sage liebe Grüße nach Bamberg. Vielen Dank, wie gesagt, dass Sie sich Zeit genommen haben, und wünsche Ihnen natürlich weiterhin alles Gute.